SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, sind Sie dabei. Das sind die Themen heute. Die Postauto Schweiz AG auf Abwägen. Sie hat im grossen Stil Gewinne umgebucht, um Subventionen einzustreichen.
Ich konnte es wirklich zuerst nicht begreifen, wieso dass hier mit grossen buchhalterischen Tricks noch Zusatzgewinne erzielt werden mussten.
Heißt es beim Bundesamt für Verkehr, das die Trickserei entdeckt hat. Und was sagt Postchefin Ruf dazu?
Wir bedauern das sehr.
Hier bei uns gleich mehr. Was ist mit den Börsen los? Wir reden über den Taucher an der Wall Street. Dann Strafpunkte bis zur Entlassung. Ein Gericht hält die Bestrafung durch die SBB-Tochter Elvetino teilweise für willkürlich. Nun geht man über die Bücher. Und der Schweizer Archäologe Rolf Stucki half mit, gestohlene Kulturgüter in den Libanon zurückzubringen. Er erzählt über diesen Erfolg im Kampf gegen Kunstraub bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Es ist ein beispielloser Fall in der Schweiz. Die Postauto Schweiz AG hat über viele Jahre Gewinne versteckt, um höhere Subventionen zu erhalten. Bisherige Abklärungen ergaben, fast 80 Millionen Franken haben die Kantone und der Bund deshalb zu viel bezahlt. Philipp Meyer berichtet.
Postautos fahren oft mit nur wenigen Fahrgästen in entlegenste Täler in weit abgelegene Dörfer. Der Betrieb solcher Linien ist kaum kostendeckend zu betreiben. Doch weil Bund und Kantone an dieser Grundversorgung interessiert sind, erhalten die Betreiber, wie eben die Postauto AG, Subventionen. Doch offenbar hat der subventionierte Busbetrieb bei Postauto besser rentiert, als das Unternehmen bereit war, zuzugeben. Die Verantwortlichen haben sich deshalb sehr viel Mühe gegeben, die unzulässigen Gewinne zu verstecken. Alleine im Jahr 2015 fanden die Revisoren des Bundesamtes für Verkehr 18.000 Buchungen in der Sparte Übriges. Dabei wurden Beträge von 300 Franken bis 100.000 Franken unzulässig verbucht. Die anderen Rechnungen hätten sie noch gar nicht im Detail untersuchen können. So konnte Postauto zwischen 2007 und 2015 Gewinne im Umfang von 78,3 Millionen Franken verstecken. Die Revisionsstelle untersucht derzeit, wie viel Geld möglicherweise auch noch in den letzten zwei Jahren gezielt falsch verbucht wurden. Der Leiter des Bundesamtes für Verkehr, Peter Füglisthaler, spricht von einer systematischen Verschleierung.
Wir leben wahrscheinlich in einer der besten ÖV-Welten, die es gibt. Wir haben ein eingeführtes Bestellsystem, das alle Unternehmen leben lässt, ich glaube auch gut leben lässt. Und ich habe es wirklich nicht begriffen, wieso dass hier mit grossen buchhalterischen Tricks noch Zusatzgewinne erzielt werden mussten.
Und überdies hätten die Verantwortlichen nachher auch noch versucht, die Untersuchungen des BAVs zu blockieren. Das oberste Ziel eines subventionierten Betriebs müsse sein, Subventionen möglichst zu vermeiden, betonte Füglisthaler. Kleine Gewinne seien durchaus zulässig, weil die Subventionszahlungen aufgrund des vorjährigen Ergebnisses ausgehandelt werden. Hier aber wurden Bund und Kantone bei den Verhandlungen bewusst im Unklaren gelassen, wie gut das Unternehmen wirklich wirtschaftet. Postchefin Susanne Ruf hat nach eigenen Angaben erst im November letzten Jahres von den Vorgängen in der Tochterfirma erfahren. Danach habe sie sofort eine umfassende interne Untersuchung gestartet und den Behörden volle Kooperation versprochen. Die Postchefin hat zudem 4 sofortige Maßnahmen angekündigt.
Rückführung des Geldes, zweitens Verantwortungsklärung, drittens das schöne Wort Compliance, das heißt Ausführung, warum ist das passiert, wie ist es passiert, was sind die Abläufe, Prozesse und viertens Governance, ist es richtig, dass wir so organisiert sind oder braucht es einen dedizierten Verwaltungsrat?
Das Fehlverhalten bei Postauto hat zudem personelle Konsequenzen. Der Chef von Postauto muss sofort gehen, statt erst im April. Der Finanzchef wurde ebenfalls sofort freigestellt. Für das Bundesamt für Verkehr ist es damit noch nicht getan. Peter Füglisthaler wird die Justiz einschalten.
Es ist davon auszugehen, dass wir eine entsprechende Anzeige bei der Bundesanwaltschaft einreichen werden.
Ob das Verhalten der Verantwortlichen strafrechtliche Konsequenzen hat, werden diese Untersuchungen klären müssen.
Philipp Meyer. Auch Sie, Denis Schmutz, haben die Medienorientierung heute mitverfolgt. Die Postauto Schweiz AG hat bei den Subventionen über mehrere Jahre sehr geschickt getrickst, mit anderen Worten, mit voller Absicht.
So scheint es. Mehrere 10'000 Buchungen, das macht man nicht aus Versehen. Was aber das Motiv dahinter ist, der Leute, die das getan haben, das ist schwer zu sagen. Das will die Post und das Bundesamt für Verkehr jetzt untersuchen. Klar ist, höhere Subventionen brachten Postauto mehr finanziellen Spielraum in einem Markt, der doch recht umkämpft ist. Das alleine scheint aber für ein Vergehen in diesem Ausmaß ein zu wenig plausibler Grund. Es gibt also noch viele offene Fragen.
Wohin flossen denn die fast 80 Millionen Franken, welche die Postauto AG zu viel bekommen hat? Hat sich da jemand bereichert?
Das Geld blieb bei Postauto. Das Geld wurde einfach in andere Geschäftsfelder innerhalb der Firma Postauto umgebucht. Konzernchefin Susanne Ruoff hat in der Medienkonferenz deshalb betont, dass es keine Hinweise gebe, dass sich jemand persönlich bereichert hat. Das scheint zumindest Stand heute plausibel.
Postauto Schweiz hat gegen das Gesetz verstoßen. Erste Entlassungen hat es gegeben. Wer muss dafür gerade stehen?
Der Chef von Postauto und der Finanzchef von Postauto, die wurden ja freigestellt. Man muss auch nicht nur deshalb davon ausgehen, also die müssen etwas gewusst haben, wahrscheinlich zumindest der Finanzchef und wahrscheinlich auch der Chef. Aber ob das stimmt, das weiß man schlicht noch nicht. Das sind alles nur Vermutungen. Klar ist, ein Vergehen in diesem Ausmaß, das kann nicht von einer Person alleine durchgezogen worden sein. Wer aber alles involviert ist, das ist jetzt Gegenstand der Untersuchungen.
Und Postkonzernchefin Susanne Ruoff, wie dünn wird die Luft für Sie?
Es ist zweifellos ein beispielloser Vorfall, dass in diesem Ausmaß getrickst wurde. Das hat es laut dem Bundesamt für Verkehr noch nie gegeben. Weil aber die Konzernchefin hingestanden ist, Maßnahmen angeordnet und Aufklärung versprochen hat, denke ich nicht, dass die Luft dünn für sie wird. Sie hat auch betont, dass das alles in einer Ecke bei der Tochtergesellschaft Postauto geschehen ist. Sie selber, sagt sie, habe ja erst im November von der Sache erfahren. Das leuchtet ein, denn bis Anfang 2017 hatte Postauto tatsächlich eine separate Finanzabteilung. Sollte sich allerdings herausstellen, dass Susanne Ruoff etwas gewusst hat, dann wäre die Sache natürlich anders. Aber im Moment gibt es keine Hinweise dafür.
Einschätzungen von Denise Schmutz aus der SRF Wirtschaftsredaktion. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Sabrina Meyer.
Der polnische Präsident Andrzej Duda will das umstrittene Holocaust-Gesetz unterzeichnen, trotz der Proteste aus Israel und den USA. Das kündigte Duda in Warschau an. Wer laut dem neuen Gesetz öffentlich sagt, dass Polen an den Kriegsverbrechen der Nazis beteiligt gewesen sei, wird mit Gefängnis von bis zu 3 Jahren bestraft. Strafbar ist ebenfalls, wer von polnischen Todeslagern während des Zweiten Weltkrieges spricht. Polens rechtsbürgerliche Regierung ist der Ansicht, dass dieses Gesetz nötig sei, um klarzumachen, dass Polen Opfer von Nazi-Deutschland war. Westbalkanstaaten wie Serbien oder Montenegro seien noch weit davon entfernt, die Bedingungen für einen EU-Beitritt zu erfüllen. Das sagte der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, im EU-Parlament. Er bekräftigte das Jahr 2025 als Ziel für eine mögliche Aufnahme in die EU. Es sei aber lediglich ein Ermunterungsdatum, das die Staaten motivieren solle. Weiter schloss Juncker aus, dass ein Staat der EU beitreten kann, solange dieser noch ungelöste Konflikte über den Grenzverlauf mit einem Nachbarn hat. In einem Strategiepapier zur Erweiterung kritisiert die EU-Kommission weiter etwa Korruption und dass die Wirtschaft zu wenig wettbewerbsfähig sei. Die türkische Regierung will die Kontrolle über das Internet ausweiten mit einem neuen Gesetz. Die Rundfunkbehörde soll in Zukunft alle regelmäßig ausgestrahlten Ton- und Bildaufnahmen kontrollieren. Das sagte İsmet Demirtaş, der Mitglied der Behörde und der größten Oppositionspartei CHP ist, gegenüber der deutschen Presseagentur. Dies komme einer Zensur gleich, sagte er. Laut dem Kommunikationsminister der Regierungspartei AKP geht es beim Gesetz lediglich darum, die Regeln auszuweiten. Jedes Programm könne ausgestrahlt werden. Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong und 2 seiner Mitstreiter müssen vorerst nicht zurück ins Gefängnis. Das oberste Berufungsgericht der Stadt hob eine Haftstrafe auf, die im letzten Sommer gegen die 3 Aktivisten verhängt worden war. Wong erhielt damals im Zusammenhang mit den Demokratieprotesten von vor 3 Jahren eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten. Später wurde er gegen Kaution entlassen, um in Berufung gehen zu können. Allerdings ist unklar, wie lange Wong auf freiem Fuß bleiben darf. Es ist noch ein weiteres Verfahren gegen ihn hängig. Bei Luftangriffen der syrischen Armee sind mindestens 16 Zivilisten ums Leben gekommen. Die Angriffe hätten sich in Ostghouta ereignet, berichtet die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden und deshalb sei damit zu rechnen, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen werde. Bereits gestern waren nach Angaben von Aktivisten in Ostghouta bei Angriffen mehr als 30 Zivilisten ums Leben gekommen. Nach Schätzungen der UNO sind in dem von Rebellen gehaltenen Gebiet Ostghouta rund 400.000 Menschen von Regierungstruppen belagert. Das Wetter. Heute liegt im Flachland sehr Hochnebel, sonst ist es teilweise sonnig. Im Süden wird es lokal nass. Morgen im Norden häufig bewölkt und ab und zu fällt Schnee. In den inneren Alpen und im Süden scheint zum Teil die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden 0 bis 3 Grad, im Süden gibt es 8 Grad.
Panik an der Wall Street. Diese Meldung erreichte die Medien in der Nacht. Dies, nachdem die Börse in New York einen Kurssturz erlebt hatte. Ein Kurssturz, der sich auch auf die asiatischen und europäischen Börsen auswirkte. Was ist da los? Das klären wir mit Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion. Ich habe ihn gefragt, zum Teil war gar von einem Börsencrash die Rede. Ist es das?
Nein, von einem Crash würde ich nicht sprechen, aber von einer heftigen Korrektur. Man muss sehen, in den vergangenen Monaten, da sind die Kurse an den Aktienmärkten weltweit kräftig gestiegen. Das hat vor allem mit der guten Weltkonjunktur zu tun. Wegen ihr hoffen nämlich die Anleger, dass die Unternehmen ihre Gewinne weiter steigern können. Aber nun ist das so, dass irgendwann mal das Niveau erreicht ist, auf dem die Börse anfällig wird, anfällig ist für eine Korrektur. Und genau das ist nun zu beobachten.
Sie reden von einer Korrektur. Warum kommt die gerade jetzt?
Es braucht meistens einen Auslöser und dann reagieren die Investoren häufig in einer Art Kettenreaktion rund um den Globus. Diesmal war der Auslöser sehr wahrscheinlich die Furcht vor steigenden Zinsen in den USA wegen der guten Konjunktur. Und tatsächlich gab es in den USA letzte Woche bereits erste Anzeichen für mehr Inflation. Kommt dazu, dass die mächtige US-Notenbank, die Fed, seit gestern einen neuen Chef hat. Und der dürfte, so wird erwartet, dieses Jahr die Leitzinsen in den USA in mehreren Schritten weiter heraufsetzen. Also steigende Zinsen ist ein Ausdruck davon, dass die Wirtschaft gut läuft, aber gleichzeitig bremsen steigende Zinsen typischerweise den Aktienmarkt aus, denn bei höheren Zinsen sind Aktien vergleichsweise weniger attraktiv aus Sicht der Investoren.
Es gibt ja den Spruch, wenn die Wall Street niest, bekommt die ganze Welt einen Schnupfen. Müssen wir uns Sorgen machen um die Wirtschaft?
Ich denke, es wäre falsch, jetzt von diesem Kursgewitter an der Börse auf den Gang der Wirtschaft zu schließen. Es sind ja gerade die guten Nachrichten von der robusten Konjunkturlage in den USA, in Europa, aber auch im Rest der Welt, die dazu führen, dass viele Akteure an den Märkten nun mit steigenden Zinsen rechnen, wie ich das vorher erklärt habe. An diesem grundsätzlich positiven Bild der Weltkonjunktur hat sich eigentlich nichts geändert. Und übrigens sehen das auch heute Vormittag einige Anleger an der Börse so. Kaum haben die Aktienkurse gestern und heute Morgen heftig korrigiert, treten nun schon wieder Käufer am Markt auf und nutzen die Gelegenheit, sich günstiger mit Aktien einzudecken. Aber es bleibt natürlich spannend zu beobachten, wie sich jetzt die US-Börse entwickelt heute Nachmittag.
Sagt Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Der Präsident der Malediven lässt Kontrahenten und Richter verhaften. Ausnahmezustand im Ferienparadies. Wir reden gleich darüber und sagen auch, was das alles für Touristen heißt. Dann die Geschichte von Ali Nawrouzi. Das Strafpunktesystem der Elvetino kostete ihn die Stelle. Er hatte einen Zug auf dem falschen Perron erwischt.
Da hat mir einfach nicht mehr geglaubt, dass es keinen Spießwagen hat.
Nun bekommt er eine Entschädigung und die SBB-Tochter denkt um. Und kurz vor eins der Blick nach Südkorea. Unser Korrespondent erzählt, wie ein Film dem Skispringen zu Höhenflügen verhalf. Politische Unruhen überschatten die Malediven. Auf dem bei Touristen beliebten Inselstaat gilt der Ausnahmezustand. Ein früherer Präsident, der Präsident des Obersten Gerichtshofs sowie weitere hohe Gerichtsbeamte wurden festgenommen. Dies, nachdem es in den vergangenen Tagen in der maledivischen Hauptstadt Malé zu Ausschreitungen zwischen Unterstützern der Opposition und der Polizei gekommen war. Frage an Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn. Wie ist die Lage heute auf den Malediven?
Es herrscht ein Versammlungs- und Demonstrationsverbot. Also die Menschen dürfen nicht mehr so wie in den letzten Tagen auf die Straße gehen, um gegen den Präsidenten zu demonstrieren. Der Alltag, der lief heute Vormittag, abgesehen davon, relativ normal weiter. Also der öffentliche Verkehr, der fährt, die Menschen, die gehen zur Arbeit. Es ist ein politischer Konflikt, der ausgebrochen ist.
Und worum geht es in diesem politischen Konflikt auf der Inselgruppe?
Ja, man kann etwas zynisch sagen, der Wahlkampf hat begonnen auf den Malediven. Denn dieses Jahr soll gewählt werden. Und der jetzige Präsident, der hat in den letzten Jahren zunehmend autokratische Züge angenommen. Nicht nur jetzt in den letzten Tagen, sondern über Jahre hinweg. Er hat die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit eingeschränkt. Er ließ reihenweise Gegner verhaften. Und das Oberste Gericht hat letzte Woche überraschend entschieden, dass es diese Fälle eben nochmals neu aufrollen will und dass die Vertreter der Opposition bis dahin auf freien Fuß zu setzen sind. Und da widersetzt sich der Präsident eben mit diesem Ausnahmezustand.
Der Präsident will also mögliche Gegenkandidaten, die Opposition, klein halten, ausschalten. Wie viel Rückhalt hat er dabei?
Im Moment stehen ihm die Polizei und das Militär zur Seite. Sein Rückhalt, der liegt mehr im Ausland. Und da hat er mächtige Freunde, Saudi-Arabien zum Beispiel oder China, die massiv in die Ferienressorts investiert haben, ganze Inseln gekauft haben. Und das nicht immer unter den transparentesten Bedingungen. Sie wollen sicherlich den Status quo beibehalten, um ihre Investitionen zu sichern. Also die großen ausländischen Investoren, die werden weiterhin zum aktuellen Präsidenten halten.
Und die eigene Bevölkerung, wie sieht es da aus?
Da schwindet der Rückhalt immer mehr, denn je autokratischer der Präsident wurde, desto mehr wurden die individuellen Freiheiten der Menschen beschnitten. Und eben auch dieses Urteil, dass die Verfahren gegen die politischen Gegner neu aufgerollt werden müssen, zeugt davon, dass er den Rückhalt auch des Gerichts nun verloren hat. Und das ist überraschend, denn dieses galt bisher immer als Puppe der Regierung.
Was bedeutet das alles? Muss der Präsident um die Wiederwahl fürchten?
Ja, das muss er. Denn bisher, mit praktisch allen politischen Gegnern im Gefängnis, war seine Wiederwahl beinahe gesetzt. Wenn nun die Vertreter der Opposition freigelassen werden, hätten sie theoretisch eine Mehrheit im Parlament und das will er verhindern. Seine Chancen sind jetzt vorgezogene Wahlen, das hat er angekündigt. Er will also seine Gegner quasi überrumpeln. Denn die Opposition, in der Opposition befinden sich die verschiedensten Gruppen, die eigentlich nur eines verbindet, nämlich die Feindschaft zum Präsidenten. Und durch vorgezogene Neuwahlen hofft er, dass diese Opposition nun in ihre Einzelteile zerfällt und sich gegenseitig bekämpft.
Im Moment sind die Unruhen auf die Hauptstadtinsel Malé beschränkt. Ist Tom Gutersohn damit zu rechnen, dass sie sich auch auf die übrigen Inseln übertragen?
Nein, das ist nicht zu erwarten. Der Präsident hat schon 2015 den Notstand ausgerufen, übrigens mit denselben Vorwürfen wie heute, nämlich dass da eine Verschwörung gegen ihn im Gange sei. Und auch da war der Notstand nur auf die Hauptinsel Malé beschränkt. Es ist ein politischer Konflikt, der ausgetragen wird. Der Alltag ist im Moment nicht groß beeinträchtigt, vor allem nicht auf den Nebeninseln.
Informationen von Thomas Gutersohn, unserem Korrespondenten für Südasien. Die Malediven, sie sind ein beliebtes Ferienziel, besonders in den Wintermonaten besuchen auch viele Schweizerinnen und Schweizer die Inseln. Welche Auswirkungen haben die Unruhen nun für Touristen? Dieser Frage ist Barbara Golpi nachgegangen.
Weiße Sandstrände, farbige Korallen, türkisfarbenes Meer. Deshalb reisen die meisten Touristen auf die Malediven und dies können sie auch weiterhin tun. Die Insel mit dem Flughafen sowie die Inseln mit den Hotels waren bisher nicht von Unruhen betroffen, schreibt das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Das EDA warnt in den angepassten Reisehinweisen aber insbesondere Touristen, die Land und Leute kennenlernen möchten. In der Hauptstadt Malé müsse vermehrt mit Demonstrationen gerechnet werden, Demonstrationen, die begleitet sein könnten von Verhaftungen und gewalttätigen Ausschreitungen. Dasselbe gelte für alle Ortschaften, wo die lokale Bevölkerung lebe. Momentan machen einige hundert Schweizerinnen und Schweizer Ferien auf den Malediven. Mit ihnen sei man in Kontakt, sagt Hotelplan-Mediensprecherin Michelle Hungerbühler. Und
generell weisen wir natürlich unsere Kunden immer darauf hin, Demonstrationen und große Menschenansammlungen in solchen Situationen zu meiden. Zurzeit bieten wir jedenfalls auch keine Ausflüge mehr nach Male an. Wir behalten diese Situation natürlich im Auge und stehen mit der lokalen Vertretung sowie Reiseleitung vor Ort in Kontakt und werden auch reagieren, falls sich die Situation ändern sollte.
Gleich tönt es bei Kuoni und Helvetic Tours. Mediensprecher Markus Flick sagt, es habe nur vereinzelt Anfragen gegeben, um eine gebuchte Maledivenreise zu annullieren. Und er rechne auch nicht mit einem Buchungsrückgang.
Wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage nicht negativ entwickeln wird, weil sich die Unruhen auf die Hauptstadt Male konzentrieren und die touristischen Inseln nicht betroffen sind.
Die Reisebüros werben deshalb nach wie vor mit verlockenden Angeboten von zauberhaft billigen Ferien und Malediven zu Tiefstpreisen. Das EDA empfiehlt, sich unbedingt vor und während der Reise über die Entwicklung der Lage auf den Malediven zu informieren.
Angestellte in den SBB-Speisewagen bekommen für Vergehen im Arbeitsalltag Strafpunkte. Einen Strafpunkt gibt es zum Beispiel, wenn man die Uniform nicht korrekt trägt, am Morgen verschläft oder wenn man Bestellungen nicht richtig abrechnet. Bei 5 Strafpunkten gibt es eine Verwarnung, bei 8 wird man entlassen. Dieses Strafpunktesystem ist gesetzlich erlaubt. Allerdings dürfen diese Strafpunkte nicht willkürlich vergeben werden. Sonst ist eine Kündigung missbräuchlich. Dies zeigt der Fall eines entlassenen Elvetino-Mitarbeiters, den das Zürcher Arbeitsgericht zu behandeln hatte. Der entlassene Mitarbeiter bekommt nun eine Entschädigung von 2 Monatslöhnen, sprich insgesamt 7'000 Franken. Aber alles der Reihe nach. Andi Lüscher.
Ali Nauruzi, 31, Afghane mit Schweizer Pass, Familienvater. 10 Jahre lang reiste er im Zug quer durchs Land, versorgte die Fahrgäste mit Kaffee, Gipfeli und anderen Zwischenverpflegungen. Bis letzten Sommer, als die SBB-Tochter Elvetino ihm kündigte. Am Bahnhof Bern unterlief ihm der entscheidende Fehler. Nauruzi sollte in den Zug nach Brieg steigen. Aber dieser Zug führte gar keinen Speisewagen. Verunsichert griff Nauruzi damals zum Telefon und fragte bei der Zentrale nach.
Da hat mir einfach nicht mehr geglaubt, dass es keinen Speisewagen hat. Und dann habe ich mal denen gesagt, ja, dass sie vor dem Zug stehen. Bitte glaubt ihr mir. Und von diesem Grund haben die gesagt, dass sie frech geredet haben.
Für dieses Frechsein erhielt er seinen letzten von insgesamt 8 Strafpunkten. Damals realisierte auch die Zentrale nicht, dass sich Nauruzi auf dem falschen Perron befand, das praktisch zeitgleich ein weiterer Zug nach Brieg fuhr, mit Speisewagen. Die SBB rechtfertigt die Kündigung schriftlich.
Eine Kündigung ist ein sehr schwerwiegender Schritt und wird nur bei gravierenden Vorfällen eingeleitet, keineswegs nach einem Ausrutscher oder wegen Lappalien.
Tatsächlich hatte Nauruzi schon vorher mehrmals gegen den Strafkatalog verstoßen. Er selber räumt Fehler ein, findet aber, dass die SBB zu hart mit ihren Angestellten umgehe. Einmal zum Beispiel sei eine Kasse ausgefallen, ohne Rechnung habe er 2 Gäste mit Bier versorgt. In diesem Moment sei ein Kontrolleur gekommen und habe ihn verdächtigt, das Geld selber eingesteckt zu haben. Dafür gab es einen Strafpunkt.
Also ich musste auf den Gast bedienen. Wenn ich nicht hätte bedient, hätte ich einen Punkt bekommen. Weil Gast ist gar nicht, Gast hat recht. Das ist eigentlich nicht meine Schuld, das ist einfach Systemschuld.
Die Kontrolleure wüssten genau, wann die stressigen Momente seien, wann Fehler passieren und immer dann tauchten sie auf. Man stehe quasi unter Generalverdacht. Zum Vorwurf, die Kontrolleure würden den Strafkatalog zu streng anwenden, schreibt die SBB.
Früher kannte man teilweise wenig Pardon, das stimmt, aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Härtefälle werden neu von einer unabhängigen Stelle geprüft.
Und die SBB will das umstrittene Strafpunktesystem nun offenbar abschaffen.
Das System wird seit Herbst überarbeitet. Der interimistische Leiter von Elvetino hat den Auftrag erhalten, einen neuen Führungsstil einzuführen. Neu soll es ein Anreizsystem geben. Bis Ende Monat liegen Varianten vor. Danach werden auch die Sozialpartner einbezogen.
Regula Pauli von der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV freut sich, dass die SBB nun handelt. Dass sich die Situation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber bereits verbessert habe, verneint sie.
Sie fühlen sich sehr unter Druck. Sie haben oft auch sehr Angst, ihre Arbeit eben kundenbedürfnisgerecht auszuführen, sprich dem Kunden einmal etwas lieb tun oder auch dürfen auf die Kunden eingehen, außerhalb des Systems, weil sie nicht wissen, was dann passiert, wenn in dem Moment eine Kontrolle kommt.
Dabei dürfe nicht vergessen gehen, dass die Arbeit phasenweise sehr stressig sei, mit Arbeitstagen, die nicht selten länger als 10 Stunden dauerten. Für Ali Nauruzi kommt das Umdenken bei der SBB zu spät. Immerhin, auch dank seiner Hartnäckigkeit, könnte sich die Situation für alle verbliebenen Elvetino-Angestellten nun bald verbessern.
Andi Lüscher hat recherchiert. Das umstrittene Strafpunktesystem von Elvetino ist auch Thema bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz. Heute Abend 21.05 Uhr auf Fernsehen SF1. Das ist Ihr Rendezvous am Mittag. In 4 Minuten ist es 1. Südkorea zählt jetzt nicht gerade zu den großen Wintersportnationen, trotz der Olympischen Winterspiele. Und doch, eine Sportart zieht in Korea die Fans in Scharen an. Das Skispringen. Warum das so ist, erzählt uns jetzt Martin Aldrovandi.
Kim Hong-so lehnt am Geländer und schaut herab auf die Schanze und die Skisprung-Arena. Von hier oben starten die Skispringer während den Olympischen Winterspielen. Kim war früher selbst Skispringer, später Trainer der koreanischen Nationalmannschaft. Heute ist er 35, dem Sport ist er treu geblieben. Kim arbeitet für das Organisationskomitee der Winterspiele als Manager der Skisprung-Schanze. Nach dem Bau vor 9 Jahren haben wir die Schanze mehrmals verbessert. Nun sind wir auf einem olympischen Niveau. Stolz zeigt Kim auf die großen LED-Scheinwerfer und auf die Segel, die hochgefahren werden, um den starken Wind zu blocken. Skispringen hat in Korea wenig Tradition. Bekannt wurde es hier nicht wegen nationalen Erfolgen, sondern wegen eines Films. Er heißt Take Off und erzählt die Geschichte von wagemutigen koreanischen Skispringern. Wie Kim Hong-so gewann auch der Star des Films keine Goldmedaille, er eroberte dafür die Herzen des Publikums. Sozusagen als Underdog, der gegen die Athleten der großen Wintersportnationen antritt. Der Film erinnert dann auch an den Blockbuster Cool Runnings, einfach mit Koreanern statt Jamaikanern und mit Skis anstatt mit einem Bob. Dank des Filmerfolgs interessierten sich die Koreaner für das Skispringen viel mehr als für andere Schneesportarten, freut sich Kim. Die Karten für die Skisprung-Events gehören zu den teuersten an den Winterspielen. Sitzplätze kosten rund 120 Franken, Stehplätze gibt es ab 80. Und trotzdem haben sich die Tickets schneller verkauft als jene für andere Wettkämpfe. Mit den Olympischen Winterspielen soll Skispringen in Korea einen weiteren Boom erleben. Und mit der modernen Schanze, hofft Kim, werde man in Zukunft weitere internationale Meisterschaften nach Korea holen. Mit dem Lift geht es wieder nach unten. Kim Hong-so führt in die Arena, wo die Athleten landen werden. Auch wenn er selbst nicht als Athlet teilnimmt, Kim sagt, er freue sich sehr auf die Olympischen Winterspiele. Kim zeigt nach oben. Nachts werde der Turm und die Schanze beleuchtet, sagt er, und das Skisprungzentrum zum schönsten Gebäude der gesamten Winterspiele.
Martin Aldrovandi. Als Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele berichtet er diese Woche jeden Tag über eine Spezialität Südkoreas. Morgen über eine kulinarische. Es geht um den beliebten Fisch, der immer wieder auf den Tellern landet. Das also morgen hier im Rendezvous und gleich auf SRF 1 und 4 geht es um geraubtes Kulturgut. Zu Gast im Tagesgespräch ist ein Schweizer Archäologe, der erfolgreich mitgeholfen hat, gestohlene Skulpturen nach Libanon zurückzuschaffen. Die ganze Erfolgsgeschichte nach den Schlagzeilen mit Sabrina Meyer.
Bund und Kantone verlangen von der Postauto Schweiz AG gut 78 Millionen Franken an Subventionen zurück. Grund dafür: Postauto habe im subventionierten Regionalverkehr unrechtmäßig Gewinn gemacht. Im Rahmen einer Revision hatte das Bundesamt für Verkehr unzulässige Buchungen festgestellt für die Jahre 2007 bis 2015. Der polnische Präsident Andrzej Duda will das umstrittene Holocaust-Gesetz unterzeichnen, trotz der Proteste aus Israel und den USA. Wer laut dem neuen Gesetz öffentlich sagt, dass Polen an den Kriegsverbrechen der Nazis beteiligt gewesen sei, wird mit Gefängnis von bis zu 3 Jahren bestraft. Westbalkanstaaten wie Serbien oder Montenegro seien weit davon entfernt, die Bedingungen für einen EU-Beitritt zu erfüllen. Das sagte der Präsident der EU-Kommission Jean-Claude Juncker im EU-Parlament.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.